Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wer es erkannt hat, unser Intro. Das war das Lied Iris, Icy Fire. 2013 kam das Lied Icy Fire von Ed Sheeran heraus. Übersetzt, ich sehe Feuer oder ich sehe ein oder das Feuer. Ich mag das Lied sehr. Es hat eine schöne Melodie, wenn auch eher dunkel und düster. Und der Film dazu gehört, finde ich auch total klasse. Icy Fire ist die Titelmelodie des zweiten Teils der Science-Fiction-Trilogie Der Hobbit. In dem Film geht es um den Kampf mehrerer Zwerge, eines Zauberers und eines Hobbits gegen einen Drachen. Im Film gibt es Zerstörung und Wut, aber auch Freundschaft und Treue. Um Zerstörung und Wut soll es auch heute im Predigttext gehen. Ich lese den Predigttext aus Markus 11 aus der Basisbibel. Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging wieder in den Tempel. Sofort fing er an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er ließ nicht zu, dass jemand irgendwas durch den Tempel trug. Und er erklärte es denen, die dabei waren, so: Steht nicht in der Heiligen Schrift, mein Haus soll ein Ort sein, an dem alle Völker zu mir beten können? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das hörten die führenden Priester und Schriftgelehrten und sie überlegten, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, denn die Volksmenge war begeistert von seiner Lehre. Am Abend verließen Jesus und seine Jünger wieder die Stadt. Das ganze Kapitel ist super interessant. Es startet sehr positiv. Jesus zieht als Friedenskönig in Jerusalem ein. Das Volk jubelt. Alle sind total aus dem Häuschen im wahrsten Sinne. Sie feiern den, der im Namen des Herrn kommt. Jesus zieht nicht hoch zu Ross ein, sondern auf einem Esel. Er trägt keinen Purpurmantel oder andere Zeichen der Macht. Als normaler Mensch, so wie andere auch, reitet er in die Stadt hinein. Matthäus stellt die Verbindung zu Sacharja her. Da steht, er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin. Das ist jedoch das Einzige, was in diesem Kapitel friedfertig ist. Gleich am Abend nach dem Einzug in Jerusalem geht Jesus mit seinen Jüngern nach Bethanien, ein Ort, der direkt vor Jerusalem liegt. Am nächsten Morgen oder am nächsten Tag merken sie, dass sie ja gar nichts zum Frühstück haben. Seid ihr schon mal ohne Kaffee oder ohne Frühstück in den Tag gestartet? Es gibt viele Menschen, die dann sehr ungemütlich werden. Kaffee ist bei mir jetzt nicht so wirklich das Thema, aber ich weiß, wenn ich richtig Hunger habe, dann werde ich unleidlich. Ich bin dann schnell mal gereizt, reagiere härter und richtig gut gelaunt bin ich auch nicht. Wenn wir in Karlsminde sind, dann kann man das morgens ganz gut beobachten. Die ersten Tage kommen die Mitarbeiter, die vor dem Frühstück schon eine Mitarbeiterbesprechung haben, noch recht gut aus dem Bett. Aber je länger die Freizeit dauert, sind einige vor dem Kaffee kaum anzusprechen. Und selbst dann wird es schwierig. Und die Jünger sind vor dem Frühstück schon unterwegs. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von ihnen auch noch nicht so ganz da waren, beziehungsweise leicht gereizt. Sie haben Hunger. Und Jesus sieht von fern einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. In der Hoffnung, ein paar Früchte zum Frühstück zu haben, machen sich Jesus und seine Jünger auf den Weg zu diesem Baum. Als sie dort ankommen, sieht Jesus, dass der Baum keine Früchte hat, sondern nur Blätter. Deshalb sagt er, nie mehr soll jemand eine Frucht von dir essen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Jünger mega erschreckt hatten. Sie waren jetzt schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Selbst in schwierigen Situationen war Jesus stets kontrolliert und ruhig und besonnen. Dieses Verhalten scheint gar nicht zu ihm zu passen. Ganz nebenbei ergänzt Markus dann noch, dass es nicht die Jahreszeit für eine Feigenernte war. Jetzt bin ich nicht der Experte für Feigen. Da kann man sich mal an Hans Weiß wenden, um mehr zu erfahren. Aber der Feigenbaum bringt häufig mehr als einmal Frucht. Und wenn man das so rechnet, zeitlich kurz vor dem Passafest, könnte es vielleicht eventuell doch sein, dass er Früchte hätte haben können. Dann wäre die Reaktion von Jesus natürlich nochmal anders zu bewerten. Aber dass Jesus so einen Ton anschlägt, überrascht dann doch. So viel zum Friedensbringer. Ich habe mich häufig schon über diesen Text geärgert. Jesus ist doch der Sohn Gottes. Warum verflucht Jesus diesen armen Baum, anstatt ihn zu segnen und zu sagen, Baum, hör zu, wenn ich morgen wiederkomme, dann wirst du so viele Früchte tragen, dass die Zweige sich nach unten biegen. Er ist doch der Sohn Gottes. Warum macht er das denn nicht? Das bleibt aber auch leider offen. Jedenfalls war das schon mal ein richtig bekloppter Start in den Tag für die Jünger. Und dann ging es für die Reisegruppe um Jesus zurück nach Jerusalem und dann direkt in den Tempel. Diesmal gibt es keinen königlichen Empfang, zumindest wird darüber nicht berichtet. Jetzt war es ja so, dass unglaublich viele Menschen aus unterschiedlichsten Ländern nach Jerusalem zum Tempel pilgerten. Allerdings war für die meisten dieser Leute auch im Vorhof des Tempels dann Schluss. Sie durften nicht weitergehen. Der Rest des Tempels war den Juden und Priestern und Hohepriestern vorbehalten. Aber vermutlich standen in diesem Vorhof die ganzen Tische für die Händler. Sofort, als Jesus in den Tempel kommt, rastet er völlig aus. Jesus geht in den Tempel und sieht rot. Was interessant ist, denn ein paar Verse früher schreibt Markus, dass sie sich den Tempel am Abend vorher schon mal genau angeguckt haben. Als ob sie ihn ausgekundschaftet hätten, um am nächsten Tag richtig Randale zu machen. Am Ende des Abschnitts von dem Einzug in Jerusalem schreibt Markus, so zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel, dort sah er sich alles an. Als es spät geworden war, ging er mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Vielleicht war Jesus von dem Besuch am Vortag so erschüttert, dass er erstmal eine Nacht darüber schlafen musste, um zu entscheiden, wie er mit dieser Situation umgeht. Und er entscheidet sich, richtig auf den Tisch zu hauen. Er geht durch die Leute durch, schmeißt Tische und Stühle um und ist wirklich wütend. Wart ihr mal richtig wütend? Ich habe als Jugendlicher meine Eltern, aber vor allem meine Mutter, richtig wütend gemacht. Das war nicht vorsätzlich, dass ich im Zimmer gesessen habe und gedacht, oh, wie kann ich meine Mutter heute wütend machen? Aber meine Mutter und ich sind häufig aneinander geraten und weil ich so stur und dickköpfig bin, und ich glaube, das habe ich von beiden Seiten geerbt, waren wir doch häufig wütend aufeinander und da flog schon mal die ein oder andere Tür ins Schloss. Schwungvoller, als es die Tür vielleicht oder es für die Tür vielleicht gut gewesen wäre. Jesus ist hier auch richtig wütend. Was er im Tempel vorfindet, ist aber eigentlich ein ganz normaler Tempelalltag. Er sieht Geldwechsler. Geldwechsler waren aber wichtig, denn es gab eine eigene Tempelwährung. Mit anderen Münzen konntest du dort nichts kaufen oder die Tempelsteuer bezahlen. Deshalb musstest du dein Geld ja irgendwie wechseln können. Aber wie so häufig haben sich die Geldwechsler daran eine goldene Nase verdient. Auch dass es Tierverkäufer gab, macht, wenn man es sich so überlegt, durchaus Sinn. Der Tempel war eine Pilgerstätte. Es gab viele, die von weit her gekommen sind. Viele waren auch nicht reich. Die Taube war damals so das günstigste Opfertier, was sich fast alle irgendwie noch leisten konnten. Man konnte auch auf den langen Strecken, die Leute zurückgelegt haben, ja nicht die ganze Zeit eine Taube mitnehmen. Auch konnte man sich vor Jerusalem nicht einfach mal eben eine Taube fangen oder einfach günstig kaufen, weil es für Opfertiere strenge Vorschriften gab. Wenn eine Taube einen Fleck hatte, konnte der Priester diese Taube nicht opfern. Ja, Geld ade, dann spart man sich lieber das Geld für eine Taube im Tempel, wo man weiß, dass der Priester die dann opfern kann. Und gegen dieses System setzt Jesus ein klares Zeichen. Das ist das, was er kritisiert, weil er sagt, das, was ihr hier macht, ist doch kein Tempeldienst. Ihr zwingt die Leute indirekt im Tempel die Tiere zu kaufen und dann haut ihr nochmal mit eurem Geldwechsel einen drauf und nehmt die Leute aus. Das ist doch nicht richtig. Wo ist eure Anbetung? Wo ist eure Ehrfurcht vor Gott? Ihr treibt mit Gott Geschäfte. Ihr nutzt ihn aus. Ihr habt nie genug. Und plötzlich sind wir aktuell. Haben wir genug? Ich ertappe mich selber immer mal wieder dabei, dass ich darüber nachdenke, was ich alles machen könnte, wenn ich noch mehr Geld hätte. Oder wenn ich ein Star wäre und mega bekannt. Für viele ist es auch besonders wichtig, wie viele Likes oder Gefällt-mir-Angaben sie auf TikTok, Instagram, Facebook, YouTube und anderen Social-Media-Kanälen kriegen. Da wird in der Schule schon verglichen. Andere können nie genug von Kontrolle haben. Das Gefühl, die Fäden in der Hand zu haben und über alles informiert zu sein und überall mitreden zu können und zu müssen. Hast du schon genug? Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Jesus kommt in diese Situation und räumt erstmal ordentlich auf. Er sagt den Leuten im Tempel, dass sie total verschobene Werte haben. Gier, Habsucht, Hochmut, Arroganz haben sich im Tempel breit gemacht. Wie ist das mit unseren Werten? Ich glaube, dass wir häufig bei den Äußerlichkeiten hängen bleiben und unsere Mitmenschen auch danach beurteilen. Oh, der hat aber heute was Komisches an. Hätte der sich nicht wenigstens zum Gottesdienst ein bisschen schicker machen können? Müssen wir nicht auch hin und wieder unsere Werte überprüfen und gucken, ob das alles noch so richtig ist? Genau das ist es, was Jesus hier sagt. Ihr seid Räuber geworden. Ihr habt aus dem Haus Gottes eine Räuberhöhle gemacht. Dabei sollte das Haus Gottes für alle ein Licht sein. Ein Licht für alle Völker. Jesus weitet damit schon den Horizont und nimmt uns mit hinein. Für die Juden war klar, sie sind der Mittelpunkt und der Nabel der Welt. Das beweisen auch alte Landkarten, wo Jerusalem im Zentrum steht. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der ist in euch. Gott hat ihn euch geschenkt. Nun gehört ihr nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft. Sorgt also dafür, dass euer Leib Gott Ehre erweist. Für Paulus ist klar, dass wir durch Jesus in die Freiheit geführt worden sind. Wir sind frei von den Gesetzen des Alten Testamentes. Es gibt keinen Zwang zu opfern, keine festen Gebetszeiten und so weiter. Jesus hat uns in die Freiheit geführt. Und wie wir aus der Einleitung gehört haben, aus Gnade, unverdient. Und jetzt sind wir selbst der Tempel. Ich möchte euch heute einladen, mal kurz Zeit zu nehmen und zu überlegen, wenn Jesus sich heute deinen Tempel angucken würde, würde er sich darüber freuen? Gibt es Ecken und Winkel, wo wir selber wissen oder vermuten, dass wir da nochmal dran arbeiten müssten? Haben sich bei uns auch Gier, Habsucht, Hochmut, Arroganz oder Ähnliches breit gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass so eine Tempelreinigung bei uns sehr wehtun kann. Es kann uns komplett verändern. Aber es kann uns auch zu besseren Menschen machen. Ich habe in meinem Leben immer mal wieder so einen Schuss vor den Bug gebraucht, um mich zu ändern. Und genau so etwas könnte das sein. Einem auf den Tisch schauen, um nochmal zu gucken, wenn mein Körper ein Tempel ist, lebe ich so, dass Gott die Ehre gegeben wird oder poche ich auf meinen Vorstellungen und Traditionen und verliere jede Art von liebendem Umgang mit anderen Menschen. Das hörten die führenden Priester und Schriftgelehrten und sie überlegten, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, denn die Volksmenge war begeistert von seiner Lehre. Ich kann das total nachvollziehen, dass die Volksmenge begeistert war, denn für sie hieß es Entlastung. Keine überteuerten Opfertiere mehr. Keine überteuerten Geldwechsel. Für die, die daran reich geworden sind, war das ganz anders. Sie suchten nach einem Weg, diesen anstrengenden Jesus umzubringen, der ihr ganzes schönes Konzept durcheinander bringt. Jesus rückt das Wertesystem wieder gerade. Er haut einmal ordentlich auf den Putz und bringt die Leute wieder zur Besinnung, worum es im Tempel eigentlich gehen soll. Ein guter Gottesdienst. Lob, Ehre und Anbetung des lebendigen Gottes. Wo brauchen wir vielleicht manchmal sogar eine Tempelreinigung? Ich wünsche uns, dass wir immer mehr den Blick auf Jesus bekommen. Dass es für uns keine Rolle spielt, wie jemand zum Gottesdienst kommt, sondern dass wir uns freuen, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und Gott loben und ehren können. Ich wünsche uns, dass wir gerade auch in dieser Zeit den Blick immer mehr darauf richten, wie Menschen im Innern sind und nicht, wie sie nach außen scheinen. Ich wünsche uns, dass wir als eine Gemeinde sind, die sich liebevoll und geduldig umeinander kümmert. Ich kenne einige, die jetzt in dieser Corona-Zeit sich sehr bemühen, Kontakt zu halten und sich um andere zu kümmern. Ihr seid ein tolles Vorbild für uns. Lasst uns diesen Tag nutzen, um einmal uns Zeit zu nehmen, unseren Tempel anzugucken und zu überprüfen, ob wir etwas ändern müssen. Geh in dich. Vertraue Jesus alles an, was nicht in seinen Tempel passt. Gib es ihm und lass es zu, dass Jesus auch bei dir eine Tempelreinigung vornimmt. Auch wenn es weh tut, glaube ich, dass wir uns danach besser fühlen, denn Jesus führt uns in die Freiheit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.